Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Herzlich willkommen. Meine Reise hat mich heute ins Wendland geführt, nach Lüchow, in das alte Postamt der Stadt. Das Gebäude wurde zum Kreativlabor umgenutzt, kurz Postlab genannt. Und es beherbergt unter anderem das Projektbüro der Grünen Werkstatt Wendland und die Stabsstelle Regionale Entwicklungsprozesse im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Und mit der Leiterin der Stabsstelle, Nicole Servatius, habe ich mich zum Interview verabredet. Ich spreche mit ihr über ihre Aufgaben in der regionalen Entwicklung und über Projekte der Grünen Werkstatt, die sie früher betreut und geleitet hat. Und zu Beginn habe ich Nicole Servatius über ihren Werdegang befragt. Wie ist sie ursprünglich zur Grünen Werkstatt gekommen?
Dort bin ich über meine Ausbildung als Designerin gelandet. Und habe da die Regionalentwicklungsprojekte der Grünen Werkstatt mit initiiert, mit begleitet, junge Designer aufs Land zu holen und Entwicklungsimpulse in der Region, aber eben auch in kleinen und mittelständischen Betrieben auszulösen. Das habe ich dort alles organisiert und es gab immer das Verlangen nach so einem Ort und es hat sich über mehrere Connections irgendwie ergeben, dass wir dieses alte Postamt, was die Firma Werkhaus erworben hat, uns dann eben zur Verfügung gestellt hat.
Wann und wie sind Sie zur Grünen Werkstatt gekommen?
Ja, da war ich tatsächlich noch im Studium. Im Studium Innenarchitektur Produktdesign, habe eine Messe betreut bzw. mitorganisiert und gebaut und als Semesterprojekt mitentwickelt und habe dort den Vorstand, also jetziger Vorstand des Vereins Grüne Werkstatt Wendland kennengelernt.
Michael Selig.
Michael Selig, genau, auf einer Messe, wo wir eben nachhaltige Produkte aus Faserformteilen präsentiert haben. Und das hat ihn angesprochen. Das war irgendwie ein spannendes Thema, weil es eben auch ein nachhaltiges Thema war. Und da hatte er erzählt von der ersten Idee einer Sommerakademie für junge Designer und Designerinnen auf dem Land. Und da hieß es noch Design Match und nicht Design Camp. Und die Grüne Werkstatt Wendland hatte auch noch nicht so richtig ihren Namen. Und das war so 2010. Und 2011 war ich dann so die Schnittstelle zu der Hochschule in Hildesheim, die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst. Und mein Professor hat gesagt, Nicole, das ist für euch Studierende, organisier du das mal. Und dann habe ich ein studentisches Team zusammengestellt und bin mit denen ins Wendland gefahren und kannte die Region vorher überhaupt nicht. Also zumindest war ich nicht hier vor Ort, genau.
Aber das Wendland hat sofort ihr Herz erobert oder hat es ein bisschen gedauert?
Natürlich hat das ein bisschen gedauert. Aber 2011 haben wir die erste Reise hierher gemacht. 2012 hat dann das erste Designcamp stattgefunden. Und das war eigentlich so der Icebreaker bei vielen der Teilnehmenden, weil wir gemerkt haben, wir sind gerade Teil etwas ganz Besonderem Neuem, was es vorher so noch nie gegeben hat, dass junge Kreative, da waren es jetzt Designer und Designerinnen aus unterschiedlichen Hochschulen, gemeinsam an einem Ort, sehr, sehr ländlich, ab vom Schuss, sich neue Ideen überlegen für eine Region und für deren Betriebe für die ansässigen Betriebe. Und man wurde richtig ernst genommen auch. Und das ist natürlich, wenn man gerade so frisch vom Studium kommt, dann schon eine tolle Sache, weil man hatte jetzt nicht so einen Praktikantenstatus oder so, sondern wurde eben...
Die Meinung war gefragt.
Als kreativer Kopf richtig gefragt. Und das war spannend auch, die Hochschulgrenzen oder ja, diese Grenzen, diese diese elitären Grenzen, die es auch natürlich im Hochschulbereich gibt, also die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle, ist natürlich etwas anderes als die Fachhochschule aus Hildesheim. Und das hat da eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Und wir haben mit Berliner, Hildesheimer und die Kunsthochschule Halle und so, die Studierenden haben alle zusammengearbeitet. Und es ist interessanterweise auch dadurch Freundschaften entstanden und so. Und das war eigentlich.
Im Zweifel arbeiten Fachhochschulen ja auch wesentlich praxisbezogener als das, was sie so schön mit elitären Hochschulbetrieben
ja, haben. Ja, das ist aber, also da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist meine Erkenntnis, die Kunsthochschulen und die Universitäten versuchen zurzeit eigentlich viel mehr praktischer zu arbeiten und die Fachhochschulen viel mehr wissenschaftlicher. Ich finde, das ist eine gesunde Mischung, ist irgendwie gut.
Es nähert sich an.
Das hängt aber, glaube ich, auch mit anderen Themen zusammen. Was können diese ausgebildeten, hochqualifizierten Personen dann auf dem Arbeitsmarkt leisten? Genau. Naja, also nichtsdestotrotz ist das ein ganz, ganz langer Prozess gewesen. Und das hat, die Begeisterung fürs Wendland geweckt wurde. Und ich bin da nicht die Einzige, sondern auch einige Personen, die mit mir das erste Camp bestritten haben, sind mittlerweile auch hier im Landkreis ansässig. Entweder selbstständig oder angestellt, genau.
Also und diese Form der Nachwuchssuche funktioniert offensichtlich ganz gut.
Ja, zumindest, genau. Aber tatsächlich war ich so nach dem Studium, als ich fertig war, ein bisschen frei auch an der Entscheidung. Und das hatte sich einfach ergeben, dass ich danach in der Grünen Werkstatt für so kleine Projektassistenztätigkeiten dort anfange. Und ich hatte da Lust so, weil ich das spannend fand und mir auch nicht so richtig vorstellen konnte, als Designerin mich in irgendeiner Agentur so unglaublich zu verausgaben. Und sicherlich auch ein bisschen Angst vor dem Realitätsschock hatte. Und da hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, da weiß ich, was mich erwartet und das Netzwerk über die Grüne Werkstatt, das wir bereits dann in diesem Camp kennengelernt haben und auch die Akteure drumherum, also die Mitglieder der Grünen Werkstatt, die machen das einem sehr leicht, hier zu kommen. Also weil es sehr persönlich und sehr herzlich ist. Genau. Und wenn ich die Geschichte jetzt noch lange, lange weiter erzähle, dann habe ich das diese Projektassistenz so ein gutes Jahr gemacht und dann gab es einen neuen Förderantrag und der damalige Projektleiter, der das so von Berlin aus und tageweise hier ein bisschen mitgesteuert hat, der hat sich dann für einen doch größeren Schritt Richtung China entschieden und bin ich da so ein bisschen nachgerückt mit einer Kollegin zusammen und da haben wir dann 2 Jahre über den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft irre viel pushen können, weil es war eine ganz besondere Förderung, keine EU-Fördermittel und wir durften ziemlich viel machen und hatten auch unglaublich viel Spaß und haben als Team auch sehr gut zusammengearbeitet, weil meine damalige Kollegin ist gebürtig aus dem Landkreis
und
ich alle zugezogen.
Ja, super.
Und das war eigentlich die perfekte Kombination. Also sie konnte hier intern im Landkreis viele Türen öffnen. Ich hatte noch die Kontakte zu den Hochschulen und habe die weiter ausgebaut. Und so haben wir eigentlich nach außen und nach innen ganz gut kommunizieren können. Mhm. Und das war eine sehr spannende Arbeit. Und auch sehr vielfältig, weil die Grüne Werkstatt richtet sich eigentlich thematisch nicht unbedingt so eng aus, sondern ist vielleicht so ein Think Tank, wo es eher darum geht, zu gucken, was gibt es für Potenziale, die man heben kann, jeglicher Art. Und da sind wir natürlich bei den Themen ja, junge Leute hierher holen, das Thema der Fachkräftesicherung, wie kann man aber auch die ganz jungen Leute vielleicht begeistern, auch hier zu bleiben. Obwohl es auch nie verkehrt ist, dass man rausgeht, um sich vorzubilden, das ist ja klar. Genau. Und das war einfach so ein ganz spannendes Feld, wo wir uns bewegt haben, auch mit vielen anderen Kooperationspartnern, Initiative für Ausbildung zum Beispiel. Dann hatten wir immer geguckt, dass wir gute Veranstaltungen machen und Unternehmen mit dabei haben, weil das ist tatsächlich doch sehr wichtig, weil was nützen gute Ideen, wenn man nachher nicht auch Partner in der Verwaltung oder auf unternehmerischer Seite hat, die es dann auch aufgreifen und umsetzen.
Genau, Sie haben jetzt schon ganz viele
Dinge
angesprochen und uns da noch sozusagen im Detail Schritt für Schritt heran.
Ja.
Sie haben schon gesagt, Grüne Werkstatt Wendland haben Sie so als Think Tank beschrieben. Ja. Na, ist es ein Innovationslabor? Was sind die verschiedenen Säulen? Also wie würden Sie das, sag ich mal, jetzt nicht jungen Leuten beschreiben, sondern vielleicht etwas älteren Menschen?
Ja, also bei der Grünen Werkstatt muss man bedenken, dass sie organisch gewachsen ist und nicht wie andere Projekte oder Projektvorhaben einen festen Fahrplan hat. Natürlich gibt es eine Satzung, und die kann ich jetzt auch nicht runterbeten. Aber im Kern geht es schon darum, Impulse in der Region zu setzen, die Region lebenswert machen. Und wenn ich bei dem Thema lebenswert bin, dann bin ich ganz schnell beim Thema Arbeit, dann bin ich ganz schnell beim Thema junge Leute. Natürlich das Pendant zur Abwanderung oder Überalterung. Und es ist ein Kreis, der sich Dinge überlegt, die aber nie alleine, sondern immer irgendwie vernetzt mit Kooperationspartnern und sich eben auch die Impulse von den Hochschulen auch mitholt.
Wir können es ja mal am Design Camp so ein bisschen plastischer machen. Das, wenn ich das richtig verstanden habe, war das die Keimzelle für die Grüne Werkstatt, wo einfach diese Dinge mal ausprobiert wurden. Also Designer treffen zusammen mit regionalen Unternehmen. Welche Unternehmen waren das zum Beispiel? Was machen die?
Das war total unterschiedlich, weil wir Innovationsprozesse können nur in Gang gesetzt werden, wenn man erstmal offen ist für Veränderungen oder für was Neues. Und deswegen waren wir auch am Anfang offen, haben geguckt, welche Betriebe haben denn interessante Fragestellungen. Und das ist total unterschiedlich gewesen. Das waren von Handwerksbetrieben im Bereich Metallbau, die vielleicht ihren Architekten neue Produkte anbieten, wie einen eigenen Produktkatalog oder so, nicht nur Dienstleister sind.
Also selbst gestalten sondern, wollen?
Ja, selbst gestalten wollen, genau, richtig. Und bei der Firma Völkel, die natürlich auch ein regionales Ansehen hat und überregionales Ansehen, sind es unterschiedliche Marketing-Themen gewesen, wie man neue Produkte platzieren kann, auch am Point of Sale zum Beispiel.
Also vor allem naturbelassene 100%ige Fruchtsäfte produziert.
Genau. Genau, richtig. Also das war von einer Saftfirma über Metallbau bis hin zu ganz freien Themen, tatsächlich jetzt zuletzt von der Agentur Wendland Leben, die eher so Fragen gestellt hat, was für Kampagnen kann man entwickeln, um auf die Region aufmerksam zu machen und das Thema Fachkräfte zu bedienen. Was die Grüne Werkstatt damit macht, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Innovationslabor, über die Design Camps wird eine Plattform und ein Raum geschaffen, wo ja, Themen, Fragestellungen, Problemstellungen gemeinsam erarbeitet werden können in interdisziplinären Teams. Ganz oft sind auch die Themensteller und Fragesteller mit dabei gewesen und haben mitgearbeitet. Und die Grüne Werkstatt hat zumindest mit den Design Camps temporär so eine kleine Entwicklungsabteilung für die kleinen und mittelständischen Betriebe aufgestellt, die sie sonst eben eher nicht haben. Mhm. Also der Handwerksbetrieb hat das nicht. Und ja.
Dinge zu hinterfragen oder eben ja, Status quo nochmal anders zu überprüfen. Mhm. Und wenn Sie sagen interdisziplinär, aus welchen Studienrichtungen kommen dann die Designer zusammen?
Mhm. Ja, Design als Disziplin ist eh schon interdisziplinär, ja, weil es unterschiedliche Designrichtungen gibt. Und wir hatten von klassischen Industrie- und Produktdesignern, Grafikdesigner, Lern- und Spieldesigner, Textildesigner, die hochspannend sind, weil Textildesigner eben auch das Material erforschen. Also vielleicht Materialdesigner. Genau. Aber auch vor allen Dingen in den höheren Studiengängen im Master, da bekommt Design nochmal eine andere Rolle, nämlich so wie wir es eingesetzt haben als Werkzeug, sich Themen und Fragestellungen mit einem anderen Blickwinkel zu nähern und zu ergründen. Und vor allen Dingen auch damit Gesellschaftsthemen vielleicht zu bearbeiten. Und eigentlich so eine Mischung aus Design und Regionalentwicklung, würde ich sagen.
Das Ganze läuft ja sozusagen auch unter dem Überbegriff soziale Innovation. Ist, glaube ich, auch gefördert worden, weil es eben mal nicht technologische Innovationen vorantreibt, sondern soziale Innovationen. Wie würden Sie das erklären?
Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein.
Okay.
Es gibt in der Tat aktuell gerade ein Förderprogramm Soziale Innovation vom Land Niedersachsen. Mit diesem Programm ist die Grüne Werkstatt nicht gefördert.
Ah, okay.
Mhm. Das ist vielleicht die Herausforderung, die die Grüne Werkstatt hat, dass es schwer ist, in einem kleinen ländlichen Raum sowas wie die Design Camps wirklich tragfähig aufzubauen. Weil wir haben nicht so viele Unternehmen, irgendwann sind die auch alle abgegrast. Und das kostet ja auch alles Geld. Und wir können nicht die Designer einladen und sagen, ja bitte zahl uns noch für die Sommerakademie 300 Euro, wenn der Betrieb am Ende nach einer Woche ein neues Produkt vielleicht auf dem Tisch hat. Und da haben wir viele Beispiele für. Das Problem eben bei EU-Fördermitteln ist es halt, wir können nicht immer wieder mit dem Gleichen starten. Und die Grüne Werkstatt hat Veranstaltungen wie das Design Camp unternommen, aber nebenbei noch sehr, sehr viel eigentlich. Und den Verein gibt es immer noch und er findet sich auch immer wieder neu. Und vor allen Dingen durch die Kraft von Michael Selig mit seinem ehrenamtlichen Engagement werden auch immer wieder neue Themen diskutiert in diesem Gremium und eben geguckt, wo können wir das mit einbringen und wo können wir das andocken.
Das heißt, aktuell hat die Grüne Werkstatt Wendland eigentlich keine Förderung.
Keine Förderung.
Sondern wird aufrechterhalten durch Ehrenamtliche, ja, und eben auch durch Sie, ja, die noch zumindest den Blick haben aus Ihrer jetzigen, genau, Position als Regionalentwicklerin,
genau,
dass die,
ja,
Dinge nicht, genau, in Vergessenheit geraten oder, genau, vielleicht auch wieder neue Impulse bekommen.
Genau, richtig. Weil, und das ist eigentlich auch eine Chance der Grünen Werkstatt, mit Förderprojekten kann man ja auch ganz viel ausprobieren, um eben auch zu gucken, ob das sinnvoll ist. Und bei dem Design Camp haben wir erfahren, dass es auf jeden Fall Sinn ergibt, solche Formate durchzuführen. Also programmatisch ist es immer zu optimieren, aber im Kern ist es eine gute Sache und es zahlt alles ein auf, sage ich mal, auch auf die regionale Marke. Also an den Hochschulen, wo die Grüne Werkstatt aktiv war, kennt jeder das Wendland zum Beispiel. Mhm. Das ist etwas, was 2010, als ich auf der Messe stand, noch nicht der Fall war.
Das ist Standortmarketing, wenn man so will, ne?
Genau. Ja. Genau, richtig. Und jetzt haben wir das so gemacht, dass wir eher geguckt haben, weil das Thema soziale Innovation trifft natürlich Tätigkeiten und Tätigkeiten der Grünen Werkstatt, aber eben auch von anderen Projekten. Und was wir gemacht haben, ist jetzt geguckt, wir haben gute Sachen von mehreren Projekten, die irgendwie auch zusammengehören, und haben eben da ein neues Programm entwickelt, die diese Schnittstellen ausfüllt. Und dieses Projekt darf nicht mehr Grüne Werkstatt Wendland heißen. Und es ist auch nicht Grüne Werkstatt Wendland, sondern es ist ein Projekt des Landkreises. Wendland Labor. Was würde ich sagen, die besten Inhalte oder schon gut ausprobierten Sachen von anderen Kooperationspartnern der Grünen Werkstatt, aber auch Teilen Initiative für Ausbildung damals und jetzt Landwerkstatt, und da gibt es noch viel zahlreiche andere Projekte, Wendland Leben zum Beispiel auch, alle schwerpunktmäßig an etwas anderem arbeiten, aber dieses Thema, eine Innovationsplattform für neue Ideen weiter aufrechtzuerhalten und vielleicht auch mal anders anzugehen, haben wir eben dann jetzt mit dem neuen Förderprogramm geschaffen. Das ist aber ganz frisch gestartet erst. Und deswegen kann ich da auch noch nicht von Erfolgen sprechen. Aber ein Erfolg ist natürlich auch, wenn man so eine Stelle ausschreibt, zu gucken, wer bewirbt sich da. Und natürlich waren es auch ein paar regionale Leute, aber wir haben auch viele Einsendungen von außerhalb bekommen. Und das ist natürlich echt spannend, als kleiner Landkreis für ein gefördertes Projekt, eigentlich eine befristete Zwei-Jahres-Stelle, so einen relativ hohen Rücklauf zu bekommen. Und das, ich denke, da kann man auch die Erfolge der Grünen Werkstatt sicherlich damit drauf verzeichnen.
Das spricht für die Marke Wendland, sage ich jetzt mal. Andererseits, ja, wie Sie beschreiben, basiert oder baut jetzt dieses Wendland-Labor auf ganz viel Wissen schon auf. Mhm. Und vielleicht auch, weil der Begriff der sozialen Innovation im Moment, glaube ich, zumindest stärker wahrgenommen wird als früher. Mhm. Versuchen Sie, den Begriff nochmal zu erklären. Mhm. Im Gegensatz oder als Ergänzung zur technologischen Innovation, mit der viele ja sofort was anfangen können.
Ja. Mhm. Im ländlichen Raum gibt es, oder allgemein gibt es gesellschaftliche Herausforderungen oder Trends, Megatrends, die uns zukünftig oder schon derzeit vor Veränderungen stellen. Gesellschaftliche Themen sind da zum Beispiel der demografische Wandel, also die Abwanderung und Überalterung, die spüren wir im ländlichen Raum natürlich viel, viel stärker. Das hat aber dann im nächsten Schritt auch wirtschaftliche Auswirkungen. Ich verstehe soziale Innovation schon auf mehreren Ebenen. Es kann auch eine technologische Innovation sein, aber letztendlich geht es im Kern darum, sich neue Projekte, Initiativen, aber auch, warum nicht, auch Geschäftsmodelle zu überlegen, wie man gut und nachhaltig miteinander leben kann. Und das war das, was ich eingangs auch schon wieder gesagt habe. Wenn man vom Kern Leben ausgeht, dann kommt das Thema Wohnen hinzu, dann kommt das Thema Arbeiten hinzu, dann kommt das Thema Bildung vielleicht auch hinzu und noch viele andere Themen. Und über soziale Innovation glaube ich, beinhaltet es auch so ein bisschen, dass man Lösungen für gemeinschaftliche oder gesellschaftliche Probleme, dass man die auch nicht alleine lösen kann.
Also die Idee des Teilens, wirklich in alle Richtungen gedacht.
Ja,
also so Alltagsgegenstände, Raum teilen, Wissen teilen, ne? Ist ja auch ein Thema für ländliche Regionen. Wie schafft man das, das lebenslange Lernen da eben auch zum Beispiel hinzukriegen?
Ja, also das ist jetzt, ich glaube, wenn das andere Leute hören, ist es wirklich sehr, sehr abstrakt. Aber zum Beispiel gerade aktuell arbeitet der Klimaschutz an Themen der Mobilität. Mobilität ist zum Beispiel im ländlichen Raum eine der größten Herausforderungen und eigentlich das Thema. Also wie bewegen wir uns von A nach B? In der Stadt denke ich nicht darüber nach, weil da steige ich in den Bus und in die Bahn, die jederzeit fährt, wann ich möchte, alle 10 Minuten. Genau. Und da gibt es viele gute Ansätze wie Bürgerbusse, aber jetzt auch gerade eine Geschichte mit Mitfahrbänken. Und das sind so kleine Interventionen, die auch einen kleinen gesellschaftlichen Wandel vielleicht auch anregen können. Also, dass man sich erstmal hinterfragt, okay, gut, jetzt steht da so eine Bank, wenn ich mich da draufsetze, dann kann ich da mitfahren, brauche vielleicht nicht mehr selber fahren, vielleicht animiert es auch eine ältere Person, wieder mobiler zu sein und sich zu bewegen.
Also wie so ein Bushäuschen, nur dass man nicht auf den Bus wartet, sondern auf einen privaten,
Pkw-Shuttle. Genau, richtig. Auf einen privaten, der sich mitregistriert hat, auf einer Plattform, damit man auch so ein bisschen so ein Sicherheitsgefüge da schaffen kann und dann die Person mitnimmt. Genau. Das ist zum Beispiel für mich eine absolute soziale Innovation.
Und weil sie viele Strukturprobleme ja auch löst.
Genau,
also richtig, der Weg zum Arzt oder irgendwie zur Post oder zum nächsten Kaufmannsladen.
Genau. Und das wird jetzt gerade in der Samtgemeinde Gato wird das jetzt ausprobiert. Genau. Mhm. Und ich glaube, dass wenn das neue Projekt Wendler Labor sich mit viel Engagement und eben auch dieser Kümmererfunktion einsetzt, wieder neue Leute an einen Tisch zu bringen und über die vielleicht großen gesellschaftlichen Themen oder großen Themen im ländlichen Raum darüber also zusammenbringt und wieder eine schöne Mischung hinbekommt von Leuten von außen, Leuten von intern und das Ganze so ein bisschen interdisziplinär, dann können, glaube ich, nochmal ganz neue Lösungsansätze entstehen. Also das Thema Mobilität sehe ich da ganz stark. Es gibt halt schon die Bürgerbusse, es gibt die Mitfahrbänke, das sind alles gute Sachen. Aber wie kriegt man zum Beispiel, wie könnte man die Jugendlichen animieren, mehr Fahrrad zu fahren? Da kann ich mich auch selbst an die eigene Nase fassen. Aber letztendlich ist es ja eine Einstellungsfrage. Wie kann man so einen gesellschaftlichen Wandel, wie kann man da Anreize schaffen, wie kann man das irgendwie mitgestalten? Das fände ich sehr spannend, weil natürlich, und das erfahre ich jetzt durch die Landkreisbrille, dass es natürlich auch unglaublich viel Geld kostet, diesen minimalen ÖPNV oder verfügbaren ÖPNV, den man jetzt über Rufbusse und Ähnliches erreichen kann, den wirklich den Bürgern und Bürgerinnen zur Verfügung zu stellen. Das kostet im Landkreis unglaublich viel.
Den öffentlichen Nahverkehr.
Ja, der öffentliche Nahverkehr. Und Und ich glaube, das sind alle spannende Themen, über die man nachdenken kann. Aber die Frage ist ja immer, wer macht das? Und das macht zwar die Grüne Werkstatt irgendwie auch im Kleinen, aber ich hatte ja eben gerade gesagt, das ist jetzt zurzeit pures Ehrenamt, da ist keine Organisation, eine große Organisation dahinter. Und man darf bei der Grünen Werkstatt auch nicht vergessen, dass es halt eine Gruppe ist von 12, 13 Leuten, die alle untereinander befreundet sind und sich auch einfach gerne treffen.
Also Enthusiasten, ja. Die ja, ihre Begeisterung gebündelt genau. haben, ja. aber deren Kraft natürlich auch nicht unendlich ist.
Genau, ne? Richtig, und begrenzt. Also genau, da sind auch, und da sehe ich so ein bisschen jetzt auch die Pflicht des Landkreises, und gute Dinge aufzugreifen und fortzuführen. Und wenn das jetzt Wendland Labor heißt und sich aus den ganzen anderen Projekten gute Sachen mitnimmt und versucht, etwas Neues zu schaffen, um eben ein gutes gemeinschaftliches Leben hier zu ermöglichen, was im Idealfall noch andere Leute anzieht, dann glaube ich, ist das eine gute Sache auf jeden Fall.
Dann gucken wir doch nochmal auf das Fundament, also was die Grüne Werkstatt bisher so an Projekten gemacht hat und an Erkenntnissen erarbeitet hat oder gewonnen hat. Das letzte Thema oder eines der letzten Themen war, glaube ich, Leben auf dem Lande, Wohnen auf großen Höfen. Oh. Mögen Sie darüber was erzählen?
Ja, also das Thema hat sich natürlich ergeben dadurch, wenn man etwas macht, was dann auf einmal anziehend wirkt, wie diese Design-Camps, aber auch andere Projekte, dann also Projekte, die anziehend sind und man dann auch noch rumgeht, und da kann ich jetzt nur Herrn Selig auch ein bisschen zitieren, junge Leute braucht das Land, der das immer sehr offensiv betreibt, dann kommen halt auch Leute. Die muss man sich immer klar sein. Also wenn man gute Sachen macht, dann interessieren sich Leute auch dafür und dann kommen auch Leute. Und wenn man so zieht an den Personen teilweise, wie Herr Selig das tut, dann natürlich auch. Genau. Und da haben wir einfach festgestellt, aus Erfahrungsberichten, wenn die Menschen, die hier neu im Landkreis kommen, dass die dass sie auf der Suche sind nach gutem Wohnraum. Das heißt jetzt nicht nach der Luxuswohnung mit der Fußbodenheizung, sondern wirklich authentisch ländliches Wohnen. Natürlich für einen guten Preis, weil sonst kann man genauso auch in der Großstadt wohnen. Und das halt adäquat auch ausgebaut. Und der Wohnraum ist recht rar. Und das hat uns eben auch an der Grünen Werkstatt bewegt und dazu gebracht, zumindest das anzustoßen, dass man zu dem Thema Wohnen mehrere Veranstaltungen macht. Und da ist jetzt auch der Klimaschutz mit drin, also der Masterplan. Dann die Agentur Wendland Leben, die natürlich organisatorisch auch mit unterstützen können. Wohnen auf großen Höfen, das hat seinen Ursprung auch nochmal in einem Semesterprojekt gehabt, weil es ist natürlich super, wenn man die Zielgruppe fragen kann, wie würdet ihr auf großen Höfen wohnen? Weil wenn man nach Flächenpotenzial guckt und dann natürlich idealerweise im Bestand, damit es auch nachhaltig ist, es nützt nichts, auf der großen Wiese irgendwie ein neues Neubaugebiet auszuweisen, sondern wir müssen vielleicht eher gucken, wo haben wir Entwicklungspotenziale im bestehenden Immobilienbestand. Und da gibt es vielleicht auch noch einen Datenmangel, sicherlich. Und man löst auch da wieder ein ein Problem. Also wenn man jetzt wieder mit der Demografiebrille drauf guckt, dann gibt es große Höfe, wo vielleicht schon lange auch kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr da ist, weil die Betriebe werden ja auch immer größer und schließen sich zusammen, sondern nur noch vielleicht eine Person lebt und das ist eine ältere Person, die dann nur noch zwei Räume von dem ganzen Hof bewohnt. Und ja, junge Menschen, die das Land suchen oder junge Familien, aber auch, und das haben wir auch festgestellt, wenn man dazu einlädt, dann kommen auch Ältere. Ältere, damit meine ich tatsächlich 60 plus, die sich in einem neuen Lebensabschnitt befinden und auch wieder nach Veränderungen suchen. Und wie kann man dann diesen Raum und aber auch diese Personen, die dann aufeinandertreffen, wie kann man die zusammenbringen und animieren, etwas Gemeinsames zu machen, nämlich zum Beispiel ein Hofprojekt oder diesen Hof wieder zu beleben. Und das ist aber sehr individuell, das kommt auf persönliche, auf Sympathiepunkte drauf an, logischerweise. Und das ermöglicht eigentlich jungen Familien, die zum Beispiel ja noch gar kein Kapital hätten, adäquaten Wohnraum eben selbst zu schaffen in der Gemeinschaft. Und diesen großen Raum oder diese großen Räume, die es hier gibt, eben auch wieder gut zu nutzen. Und da zählt auch das Thema mit rein, wie viel Raum, Ressource brauche ich überhaupt? Auch da sind wieder auch energetische Themen mit drin. Muss ich alles beheizen oder wohnen nicht da irgendwie mehrere Leute? Genau. Also auch wieder das Teilen, da sind wir auch wieder bei diesen Themen. Genau, das war so das Thema, was die Grüne Werkstatt mit angestoßen hat. Und auch das wurde eben wieder aufgenommen von den Akteuren des Landkreises seitens der Klimaschutzleitstelle, die eben sich mit dem nachhaltigen Aspekt dem widmet, also adäquaten Wohnraum, energetisch gut saniert und aber auch nutzbar. Und das im Idealfall für eine größere Gruppe an Menschen. Das hat natürlich auch alles auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und Wendland Leben, die Fachkräfteagentur oder Agentur Wendland Leben, die greift das Ganze kommunikativ mit auf. Also was eher so ein bisschen aus dem Bereich Marketing dann angeht und für die ist das natürlich ein spannendes Thema, weil man mit solchen Anstößen, mit solchen Projektanstößen eben auch Zielgruppen gezielt wieder ansprechen kann und eben wieder einen attraktiven Standort darstellen kann.
Ja, und so ein Alleinstellungsmerkmal auch gegenüber anderen ländlichen Regionen und natürlich auch Themen, die in der Luft liegen, aufzugreifen.
Ja, also aber was wir da eben tatsächlich angestoßen haben, ist eine Austauschplattform. Das wird jetzt auch versucht, in eine Online-Plattform zu gießen. Aber zunächst haben wir eine Vernetzungsplattform geboten für interessierte Leute, also für interessierte Menschen zu diesem Thema.
Das heißt, dass sich vielleicht auch Menschen, die eben schon hierher gezogen sind, vor fünf Jahren, mit Leuten austauschen können, die jetzt sich mit dem Gedanken tragen, hierher zu kommen und natürlich sowas wissen wollen, wie wo schicke ich meine Kinder zur Schule, wie versorge ich mich, wie geht Mobilität und so weiter. Wo Wissen wieder geteilt wird.
Ja, wo Wissen wieder geteilt wird, aber auch also wo wirklich ganz persönliche Anliegen auch formuliert werden. Und da haben wir uns vielleicht auch, was dieses Thema angeht, ein bisschen übernommen. Das kann ich so ehrlich sagen, weil das wirklich sehr komplex ist. Und wir können nur die Vernetzung bieten. Wir können aber nicht die Lösung am Ende bieten. Weil, ich weiß nicht, es trifft die 73-jährige Dame, die schon ihr Leben lang hier ist, auf, vielleicht so um die 40-50-jährige, die alleinerziehend ist und noch, weiß ich nicht, einen Hund oder eine Katze mitbringt. Und daneben steht noch jemand, eine Person, so, ja, vielleicht auch eher so ein bisschen alt, 68er, die funkfrei leben möchte. Und da kommen so ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander und ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und das zu kommunizieren, das ist wirklich eine Aufgabe, die frisst so viel Zeit und das können wir eigentlich nicht leisten. Deswegen haben wir den Hilfestellungen geboten und nehmen uns jetzt auch erstmal wieder ein bisschen zurück, weil im Idealfall soll sich ein eigener Stammtisch gründen mit Interessierten an solchen Wohnprojekten. Wir melden uns dann wieder zurück oder sind immer als Ansprechpartner noch da, aber melden uns dann wieder zurück, wenn es darum geht, okay, wir haben jetzt eine Gruppe gefunden und wir wollen jetzt dieses Hofprojekt angehen und wir haben den Hof, wir haben die Gruppe, wir haben vielleicht auch schon ein bisschen Kapital und was können wir jetzt damit machen und wie gehen wir vor? Und dann könnten wir wieder auch als grüne Werkstatt mit dem Netzwerk reingehen, dann kann ich aber auch als Landkreis reingehen und kann gucken, okay, was für eine Relevanz hat es für uns und was für Entwicklungspotenziale stecken da noch drin. Und ebenso auch der Klimaschutz, der dann vielleicht auch mit Förderprogrammen dann dazukommen kann, was Sanierungen angeht und solche Geschichten.
Das heißt, die Strukturen wachsen eben langsam mit, wie Sie das am Anfang schon erklärt haben, mit den Bedürfnissen der Leute und immer wieder mit der Möglichkeit, sich da nochmal weiter zu verzahnen.
Ja. Aber das Thema gemeinschaftliches Wohnen auf großen Höfen, das zieht total an und es gibt super viele Interessierte, ist aber wirklich ein sehr schwieriges Thema. Und die Experten, die wir mit dabei haben, die solche Prozesse woanders schon mal angestoßen haben, die haben das auch sehr realistisch den Interessierten mitgeteilt. Solche Prozesse können bis zu 5 Jahre dauern. Und selbst dann kann am Ende das Ergebnis sein, es klappt doch nicht. Und da müssen wir mal gucken. Also,
das ist ja auch spannend.
Also das ist so sehr
Prozess
spannend.
Dann zu verfolgen.
Ja, das ist sehr spannend.
Ja, also das hat ja auch so einen Modellcharakter, ne? Und man kann gucken, wie man das ländliche Regionen mit vielleicht leerstehenden Resthöfen gibt es ja auch anderswo. Also wie kann man das dann vielleicht auch wieder übertragen?
Ja, obwohl, also mich da natürlich auch eher nochmal so ein bisschen auch die forschende Rolle auch interessiert, wie ist überhaupt der Bestand an Immobilien hier tatsächlich? Weil es gibt die super schönen Rundlingsdörfer, aber da kriegt man auch nichts mehr. Das ist ja alles, das kommt ja auch gar nicht auf den Markt.
Das wird unter der Hand sozusagen für private Empfehlungen.
Ja. Und und ähnlich gibt es auch in vielen anderen Dörfern wirklich auch Highlights. Also, und das sind alles Häuser oder auch Wohnungen oder so, die stehen auch der Normalbevölkerung gar nicht mehr zur Verfügung. Das sind vielleicht Zweitwohnsitz oder Ferienwohnungen. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man natürlich einen attraktiven Ort, Raum hier kreiert, aber dass man nicht am Ende dann einen Gentrifizierungsfall hat, wie in den Großstädten tatsächlich, dass man eine super Region aufgebaut hat, die zumindest ein Image hat, die Leute anzieht, aber die normalen Bürger, die hier arbeiten und leben, dass die dann
keine Chance mehr
nicht mehr haben. Ländlich und schön wohnen können. Genau, also Das sind aber so Fragen, die ich mir jetzt gerade auch nochmal stelle, weil ich ja auch so ein bisschen die Seite gewechselt habe. Mhm. Und trotzdem den Austausch in der Grünen Werkstatt und über das Netzwerk der Grünen Werkstatt da sehr, sehr genieße, muss ich sagen. Also weil es durch die Grüne Werkstatt, das ist irgendwie so ein Raum, wo man auch total verrückte Ideen mal haben kann. Und da gibt es keine blöde Idee.
Das ist eigentlich ein Glücksfall, finde ich, dass Sie jetzt in der Verwaltung sind und diesen Weitblick haben, keine Schere im Kopf zu haben, sondern wirklich erstmal auszuprobieren.
Ja, das ist tatsächlich durch die Grüne Werkstatt sehr besonders, dass die Verwaltung über die Stabsstelle regionale Entwicklungsprozesse, dass die eben auch in der Grünen Werkstatt mit vertreten ist. Und diese Stabsstelle ist aber auch, würde ich sagen, nicht klassische Verwaltung, sondern Entwicklungsprozesse, das steckt da eigentlich schon drin. Das ist etwas Gestaltendes und ein Prozess ist ja nie zu Ende. Ja, es gibt Förderprogramme, die sind ganz klar dafür da, für eine Sache und im Idealfall trägt sich das danach. Aber ich sehe es auch als Werkzeug, Dinge auszuprobieren. Und wirklich mit einem Modellcharakter dann voranzugehen. Genau. Und es ist toll, dass man die Grüne Werkstatt hat, die eben auch die Impulse dann mitsetzt, mit auslöst. Da ich natürlich immer sehr dicht an den ganzen Studierenden dran war, sehe ich dann natürlich die Personen als interessante Ressource. Also wenn ich jetzt an irgendwelchen Projektideen sitze oder so, dann fallen mir sofort Leute ein, die das wunderbar machen könnten, zum Beispiel. Also das ist so mein persönliches Ergebnis vielleicht. Ansonsten spannende Projekte. War tatsächlich mit dabei mit dem Museum Wustrow. Da haben zwei Ausstellungsdesignerinnen ein Konzept entwickelt, wie man so dieses tradierte Heimatmuseum rausholt aus dem Museum. Und damit es erstmal in der Region wieder wahrgenommen wird und die Leute dann in das Museum gehen, um dann das zu erfahren. Das haben die ganz toll gemacht. Die haben nämlich Gegenstände gesammelt und haben die in leerstehenden Schaufenstern präsentiert, also Alltagskultur. Und die Geschichten hinter den Gegenständen, die musste man dann im Museum sich anhören. Und das war super gestaltet, das war ausgeklügelt von der Verteilung der Fenster auch. Also im ganzen Landkreis verteilt gab es irgendwo diese Fenster. Und
waren die besonders gekennzeichnet, dass man das überhaupt wahrgenommen hat?
Die hatten also alle eine andere Schaufenstergestaltung, aber eine sehr aufregende Schaufenstergestaltung. Also ich glaube, in einem Buchladen, da war irgendwie total viel mit Popcorn gefüllt. Dann gab es eine hinterleuchtete Geschichte, wo man nur schemenhaft irgendwelche Kannen und Tassen und Flaschen erkannt hat. Und also es war sehr, sehr, sehr künstlerisch auch.
Und die Gegenstände kamen aus der Bevölkerung? Das heißt, es gab einen Aufruf dieser beiden Designerinnen und Künstlerinnen, bringt uns was, erzählt euch uns eure Geschichte. Und die Geschichte ist dann als Audioguide im Museum zu hören, sozusagen.
Genau, richtig. Und das hängt damit zusammen, dass das Museum Wustrow natürlich immer auch wandernde Ausstellungen hat, wechselnde Ausstellungen, aber unter anderem eben auch eine feste Ausstellung mit Alltagsgegenständen und Alltagskultur. Genau, und das fand ich sehr erfolgreich, nicht nur, weil es ein einmaliges Wow-Erlebnis gab, dass es irgendwie ein halbes Jahr lang dieses tolle Projekt gab, sondern der Kontakt, der entstanden ist zwischen Museum und Ausstellungsdesignerinnen. Und die beiden haben dann zusammen mit dem Museum danach auch zu einem anderen Thema nochmal gemeinsam Fördermittel akquiriert bei der Kulturstiftung des Bundes. und haben weiter noch ein weiteres Projekt gemacht. Und das ist natürlich toll, weil das hat eine Qualität, die man sonst in einem ländlichen Raum in der Provinz, wo man eher an Provinz im Sinne von negativ, dörflich, kleingeistig denkt, nicht erwartet. Und da sind wir auch so ein bisschen beim Thema Gleichberechtigung, vielleicht auch von Stadt und Land oder so. Das war einfach eine super gute Gestaltung. Das war eine sehr gut aufbereitete Ausstellung und inhaltlich sehr stark. Und auch das Nachfolgeprojekt, was sich mit dem Thema Stadt-Land-Flucht auseinandergesetzt hat. Das war, finde ich, ein ganz tolles Beispiel auch für die Vernetzungstätigkeit, die die Grüne Werkstatt leistet.
Aber auch eine Wertschätzung gegenüber den Bürgern, weil ich erlebe oft Ausstellungen im ländlichen Bereich, wo eben ja ganz gezielt Leute aus Großstädten geholt werden, eben um diesen künstlerischen Anspruch zu haben. Aber die haben dann überhaupt nicht verstanden, was diese Region so einzigartig macht. Und hier finde ich so toll, dass sie sozusagen den Bürgern diese Wertschätzung und auch das Vertrauen entgegengebracht haben, zu sagen, wir möchten gerne eure Gegenstände, die euch wichtig sind, ausstellen. Also insbesondere, das erscheint mir jetzt sehr sympathisch zu sein und besonders.
Ja, und auch in der zweiten Ausstellung zum Thema Stadtlandflucht ging es auch um die hier hiesigen Geschichten, also die regionalen Geschichten.
Und Flucht eben ja wahrscheinlich nicht nur jetzt die gegenwärtige Flucht, sondern es hat ja auch viele Geflüchtete Anfang des 20. Jahrhunderts hier gegeben. Ja, also auch um da wieder so eine zeitliche Brücke zu schlagen und vielleicht den Perspektivwechsel für die Schicksale heutzutage nochmal auf die Vergangenheit aufzurichten. Genau.
Ja. Und beides sind natürlich sehr heimatkundliche Themen. Und ich glaube, da kann sich jeder auch noch dran erinnern, wie es ist, wenn man mit der Schulklasse einen Ausflug ins Heimatkundemuseum macht. Das ist halt nicht so spannend. Und das ist wirklich was gewesen, wo auch das Museum einen großen Andrang von Besuchern erfahren hat, auch aus der Region. Und auch die Schulklassen haben das genutzt. Und sowas ist natürlich toll, wenn so solche Kontakte entstehen.
Ja. Ich habe mir hier noch so ein paar andere Stichworte aufgeschrieben zur Grünen Werkstatt. Autorencamp, Kurzfilmfestival, Wendland-Shorts.
Ja.
Und ein Buch ist ja auch entstanden, Wendland im Wandel, was eben auch nochmal diese unterschiedlichen tollen Persönlichkeiten hier so in den Mittelpunkt drückt.
Ja, genau. Also manches sind Initiativprojekte, manches sind schon langlaufende Projekte, die auch immer dann getrieben sind von einer Person. Aber das ist toll, dass der Verein das ermöglicht, weil nur dann laufen natürlich auch Projektideen, wenn sich Personen engagieren. Genau, und Dirk Rogger, vom Schütte-Hagebau-Markt, jetzt mittlerweile auch schon übergeben an den Neffen, der hatte eben sich dem Thema Film schon jahrelang verschrieben. Die Leidenschaft weiß ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht mehr, wo die herkam. aber der ist mit dem Film stark verwandelt und trägt eben auch das Thema in sich, was Anziehendes auf dem Land zu bieten. Und da ist das Filmfestival entstanden und eben mit dem Autorencamp, was auch wieder inhaltlich gut zur Grünen Werkstatt passt und es eben ein Bildungsprojekt ist und auch wieder eine Plattform für junge Menschen, die Möglichkeit, sich auszuprobieren und zu qualifizieren und auch ernst genommen zu werden, an neuen Filmideen zu arbeiten, ähnlich auch wie in einem Designcamp, so würde ich sagen. Und ich glaube, das Kurzfilmfestival gibt es jetzt schon seit 11 Jahren oder so. Ich weiß gar nicht, oder? Das habe ich in den Anfängen ja noch gar nicht mitbekommen. Genau, aber es ist eigentlich sehr etabliert in der jungen Filmemacher-Szene. Genau. Und das beschreibt vielleicht auch, was für Personen in der Grünen Werkstatt tätig sind. Das sind irgendwie alles Macherinnen und Macher, die ja nicht nur gute Ideen haben, sondern auch Dinge selber selbst angehen und auch mit vorantreiben, wie jetzt dieses Filmfestival. Genau.
Nochmal kurz zusammengefasst, was macht das Leben für Sie hier im Wendland und auch das Arbeiten so besonders? Was finden Sie lebenswert?
Also der Klassiker wäre ja jetzt, dass ich sagen würde, dass es hier so schön ruhig ist und dass es so, so viel Natur gibt. Aber das ist es für mich eigentlich nicht, weil ich erlebe hier Ruhe, wenn ich die Tür zumache. Aber was das Leben hier attraktiv macht, sind die ganzen Menschen, auf die ich hier getroffen bin. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht wieder hierher gezogen. Genau. Und die Menschen machen das eigentlich das Besondere, also die Besonderheit der Region aus. Und es ist überhaupt nicht ruhig, es ist nur anders.
Und was macht die Menschen so besonders?
Anders als die Menschen anders? Macht besonders, und da sind wir natürlich auch wieder bei. Auch wieder bei einem politischen Thema, hier hat sich halt eine gute Mischung an Persönlichkeiten angesammelt, die vielleicht damals gekommen sind, um aktiv bei der Widerstandsbewegung mit dabei zu sein, aber auch junge Familien, die auch eher aus kreativen, freien Berufen kommen und sich hier niedergelassen haben. Und alle vereint so ein bisschen die Nachhaltigkeitsthemen und ja, das gute, gesunde Leben und ein kreatives Leben. Und das macht eigentlich auch Spaß. Also was ich hier nicht vermisse, ist ein kulturelles Angebot, sondern es ist eher Freizeitstress, wenn man alles wahrnehmen will. Und ich finde, das ist eine interessante Mischung auch an tatsächlich auch ursprünglich dörflichen Angeboten. Und das nehme ich hier eher so charmant auf, dass es ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander oder so. Also das Schützenfest gehört dazu und ich finde das eher irgendwie witzig, wenn ich aus meinem Dorf nicht rauskomme, weil der Schützenumzug ist oder so und ich dann zu spät zur Arbeit komme. Das ist aber auch eine Tradition und eine Kultur, die kann ich vielleicht nicht mitgehen. Aber ich finde es auch total spannend und das gehört genauso dazu. Und in Köln verkleidet man sich auch. Hier ist es vielleicht noch ein bisschen anderer Ansatz, aber so sehe ich das irgendwie ein bisschen. Es ist eine gute Mischung und das ist das, was irgendwie auch ausmacht. Also hier trifft man auf Gleichgesinnte. Jeglicher Art eigentlich und immer auf eine sehr große Offenheit. Also die Offenheit habe ich zumindest erfahren. Und das Arbeiten macht Spaß, weil natürlich man in der kleinen Fläche ziemlich schnell alle Leute kennt. Und natürlich sind da auch manchmal Reibereien mit dabei. Aber im Grunde erlebe ich das recht positiv. Und Regionalentwicklung macht Spaß, weil man sich nicht nur neue Ideen ausdenken kann, sondern auch immer mit anderen Leuten zusammenarbeitet und Ideen weitertragen kann und immer versucht, das auch umzusetzen. Aber es ist auch okay, wenn mal was nicht umgesetzt werden kann und dann vielleicht später aus der Schublade wieder gezogen wird. Das würde ich so sagen, was das Arbeiten irgendwie vielleicht für mich persönlich jetzt ganz besonders macht bei dem Themenschwerpunkt Regionalentwicklung. Das könnte vielleicht auch irgendwo anders sein, aber irgendwo anders habe ich vielleicht nicht so ein offenes Umfeld. Da hätte ich vielleicht auch den ländlichen Raum, die Ruhe und die Natur. Aber ich hätte vielleicht nicht dieses Umfeld.
Die vielen Menschen mit so viel Gestaltungswillen.
Vielen Menschen mit so viel Gestaltungswillen. Ja, das trifft es ganz gut. Mhm.
Schön, ja. Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Nicole Servatius hier im Postlab in Lüchow. Vielen Dank.
Ja, danke.